SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Felicitas Hoppe heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Sie sind Schriftstellerin seit 30 Jahren. Sie sind ganz viel als Reiseschriftstellerin unterwegs. Da denkt man ja immer, das muss sein wie ein Traumjob, wenn man unterwegs ist, übers Reisen berichtet und schreibt. Haben Sie immer Ferien?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Und ich muss lachen, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, aber mit dem einhergeht ja immer dieser Spruch, oh, wie toll, Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und ich glaube, die meisten denken dann gar nicht darüber nach, was passiert, wenn ein Hobby in Anführungsstrichen eine Ganztagsstelle wird. Und dazu kommt natürlich, dass ich von Haus aus, von meiner Kindheit her, wirklich ein Stubenhockerkind bin. Ich war also jemand, die wirklich nicht hinaus wollte und ich glaube eben deshalb habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe mir mit dem Schreiben meine eigene Welt gebaut und ausgemalt und dachte, naja, wenn ich mir die Welt zusammenschreiben kann, dann muss ich sie auch nicht bereisen. Ich habe ja meine eigene.
Die Abenteuer zwischen den Buchdeckeln. Und
absolut.
Elke Heidenreich hat mal so schön gesagt, weil es früher bei ihr einfach in der Familie nicht so das Geld gab, um viel zu reisen. Und sie sagte, na, in den Büchern komme ich doch um die ganze Welt. War das bei Ihnen ähnlich?
Das war schon so. Und bei uns wurde viel vorgelesen. Übrigens auch viel Abenteuerbücher. Mein Vater war großer Karl-May-Fan. Aber es gab auch so eine Gegenbewegung. Also meine Mutter, die drängte nach außen. Also ich muss schon sagen, wenn wir Geld gehabt hätten, dann wäre das anders gelaufen. Und die hat uns eigentlich immer dazu aufgefordert, auch rauszugehen und sich diese wirkliche Welt anzugucken. Also so dieses, es reicht ja, was zwischen den Deckeln ist, das galt nicht. Man musste schon auch los. Und das ist schon wichtig.
Wie kam denn bei Ihnen der Wandel, wenn Sie sagen, ja, Sie waren eigentlich Stubenhockerin und dann hat es Sie irgendwann ja offensichtlich rausgetrieben?
Ja, es hat mich rausgetrieben, erstmal, weil ich als Kind krank war und in die Kinderkur musste. Ich glaube, das war der erste Realitätsschock, auf die Nordseeinsel, Salzwasser trinken, Morgengymnastik. Aber das will ich nicht überstrapazieren. Es kam dann später, nach der Schulzeit, dass ich irgendwie eine Entscheidung treffen musste und für mich klar war, es wird verdammt anstrengend, aber du gehst jetzt ins Ausland zum Studium. Das war eine ganz wichtige Entscheidung und die hing auch damit zusammen, dass ich gerade, weil ich seit meiner Kindheit schreibe und natürlich in deutscher Sprache schreibe, dachte, ich will mal in eine andere Sprache. Und dann bin ich in die USA gegangen zum Studieren und habe da Englisch gesprochen, weil ich finde, das Reisen bedeutet auch, seine Sprache zu verlassen.
Wie war das denn, als Sie Ihre Sprache verlassen haben und plötzlich in Englisch sprechen mussten? Haben Sie sich dadurch auch durch eine andere Sprache verändert? Was haben Sie da festgestellt?
Ja, absolut. Also ich kann das ja bis heute nur empfehlen. Also den ganzen Übersetzungsmaschinchen zum Trotz, sich in eine andere Sprache zu begeben, heißt einen anderen Bewusstseinsmodus zu haben. Ich habe dann auch angefangen, auf Englisch zu schreiben. Es macht wahnsinnigen Spaß, weil man so eine Art Narrenfreiheit hat. Die eigene Sprache kann man ganz gut, die andere nicht. Da macht man viel mehr Fehler. Und diese Bereitschaft, Fehler zu machen und sich auch zum Affen zu machen, was wir im Urlaub und in fremden Ländern ständig machen, weil wir uns nicht auskennen, fand ich einfach super.
Schriftstellerin Felicitas Hoppe heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Sie haben ein wunderbares Essay übers Reisen geschrieben. Sie sind als Reiseschriftstellerin seit vielen Jahren unterwegs. Sind das in erster Linie Auftragsarbeiten? Fahren Sie der Nase nach? Wie ist das? Wie verhält sich das?
Eigentlich sind das in der Tat, früher hätte man gesagt, Dienstreisen. Und das ist sehr lustig, weil man mit Reisen ja nicht so sehr den Dienst verbindet. Tatsache ist aber doch, dass in unserer Gesellschaft, man muss ja nur einen Zug besteigen oder ein Flugzeug, wahnsinnig viele Menschen auf Dienstreise sind. Die pendeln, die fahren irgendwo hin und auch in den schönen Künsten reist man in Diensten. Und das hat wiederum damit zu tun, dass ich vor vielen Jahren, jetzt ist es fast nächstes Jahr, werden es 30 Jahre sein, mal eine Reise auf einem Containerfrachtschiff um die Welt gemacht habe. Und seitdem galt ich dann, ob ich es wollte oder nicht, als Reiseschriftstellerin. Und das zog Einladungen nach sich. Und aus diesem, sagen wir mal, aus dieser Kettenreaktion bin ich dann eigentlich nie wieder rausgekommen. Und das war natürlich toll. Ich habe also die Welt entdeckt, ohne sie entdecken zu wollen, und bin dem Ruf einfach gefolgt. Also nicht ganz der Nase nach, sondern wer mich ruft, dem folge ich in der Regel. Das ist das Rattenfängerprinzip.
Der Rattenfänger ist ein Stichwort. Sie kommen aus der Rattenfängerstadt. Sie sind in Hameln geboren. Inwiefern spielt das für Sie eine Rolle? Also auch der Rattenfänger kommt im Essay ab und zu mal vor.
Ja, der Rattenfänger ist natürlich meine Patenfigur. Er ist für mich der Reiseführer par excellence. Und er zeigt auch, wie ambivalent das ist. Denn der Rattenfänger ist ja eine Verführungsfigur. Er entführt die Hamelner Kinder, ist also nicht positiv besetzt. Andererseits sage ich als Hamelnerin, Hamelenserin dort geboren, wenn man dem Rattenfänger durch diesen dunklen Tunnel folgt, wer weiß, wo man draußen ankommt. Ich sehe das als Option und als Chance, und diese Geschichte hat mich unheimlich geprägt und bis heute begleitet sie mich.
Und was Sie erzählen über das Containerschiff, es scheint ja so, dass Sie durch diese Reise im Grunde in so eine Schublade gesteckt worden sind als Reiseschriftstellerin, aber Sie haben diese Schublade ganz gerne angenommen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Es war sehr lustig, weil es dann natürlich, nachdem ich einen kleinen Roman darüber geschrieben hatte, auch Beschwerden gab. Jetzt fährt die Frau schon einmal um die Welt und dann erzählt sie so wenig von fremden Ländern und exotischen Tieren. Das ist ja komisch, weil auf einem Containerschiff natürlich gar nicht so viel passiert. Das heißt, ich habe den Ruf angenommen, also diese Schublade, wie Sie sagen, und habe zugleich aber auch gesagt, was dann in der Schublade drin ist, das bestimme ich. Und ich, Felicitas Hoppe, bestimme, wie ich die Welt erzähle.
Ja, und da schreiben Sie zum Beispiel in Ihrem Essay, es gibt eben nicht nur die schönen Begegnungen, doch Ihr Fazit, das fand ich so toll, Sie sagen ja, dass wir reisen müssen, um die Distanz zu uns selber und unseren Fantasien zu finden und unsere Vorurteile mit der Außenwelt abzugleichen. Dadurch reichern wir die Innenwelt wieder an. Wo haben Sie zuletzt die Innenwelt angereichert?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, wo das war. Was war meine letzte größere Reise? Ich würde das verallgemeinern. Die Innenwelt reichert man überall an, wo man andere Menschen trifft. Also sprich, die reichere ich in diesem Moment mit Ihnen und mit den Hörerinnen und Hörern an. Ich bin jetzt im Studio und wir sprechen über etwas. Und das hilft mir ja auch, mich zu reflektieren. Also ich würde sagen, jede Bewegung, jede Reise, jede Kontaktaufnahme ist eine Abstandnahme. Und mir ist das so wichtig. Jeder Tag, an dem ich das Haus nicht verlasse, ist ja doch eigentlich fast ein verlorener Tag. Und ich meine damit auch den Gang zum Supermarkt. Es sind kleine Dinge, die mir sagen, ich bin Teil eines Größeren.
Wir sprechen darüber, was das Reisen mit uns macht, mit Schriftstellerin Felicitas Hoppe heute Vormittag in SWRs Leute. Die Hörerinnen und Hörer melden sich. Simone aus Zornheim bei Mainz schreibt uns, ja, erst vor Ort kann man sich wirklich einen Eindruck machen. Es ist wunderbar, sich treiben zu lassen. Ist das etwas, was Sie unterschreiben?
Das würde ich unbedingt unterschreiben. Und der Begriff, der mir hier im Ohr ist, ist sich treiben zu lassen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen und auch wichtigen Hinweis, weil ich festgestellt habe, dass doch viele Menschen sehr planvoll reisen und dass sie sozusagen den Leistungsdruck, den sie im Alltag haben, auf diesen Urlaub oder das Reisen übertragen. Sie haben dann so eine Liste und dann die Sehenswürdigkeit, die, das muss man alles machen. Und ich glaube, sich treiben zu lassen, dem Zufall zu überlassen, das Risiko einzugehen, sich auch mal zu verlaufen und irgendwie auf sogenannte Abwege zu geraten, das ist beim Reisen unerlässlich. Deshalb würde ich mich dem anschließen. Da macht man Entdeckungen, mit denen man eben nicht gerechnet hat. Und deshalb ist man unterwegs.
Wie ist das aber als Reiseschriftstellerin? Hat man ja vielleicht manche Punkte abzuhaken. Ist das so?
Naja, sagen wir, ich habe ja eine gewisse Freiheit. Wenn ich jetzt sagen wir, ich habe vorhin von der Dienstreise gesprochen, wenn mich ein Kulturinstitut einlädt, dann muss ich natürlich bestimmte Agenten da absolvieren und man muss Vorträge halten, Leute treffen. Naja, ein bisschen so wie Diplomaten, die dann das abhaken müssen. Aber es gibt immer wieder Schlupflöcher und es gibt Freiräume. Und im Übrigen hängt es ja nicht nur davon ab, ob man einer Agenda folgt, sondern ob man sich ihr unterwirft. Also ich meine, auch aus einem Geschäftsessen kann man eine Menge rausholen, wenn man Augen und Ohren offen hält. Ja.
Welche Rolle spielt der Zufall beim Reisen?
Ich glaube, eine ganz, ganz große. Aber ich habe es eben gesagt, man muss in der Lage sein, diesem Zufall zu folgen. Es gibt Menschen, die haben Angst davor. Und ich sage nur Reiserücktrittsversicherung. Also wir sind doch eine Gesellschaft, in der alles versichert ist und in der alles nach Plan laufen soll. Und im Grunde sind wir ängstliche Reisende. Wir werden ja schon nervös, wenn der Koffer auf dem Fließband nicht kommt. Ja, dann denkt man, oh Gott, und dann klappt das nicht. Und diese Angststruktur sozusagen zu verlassen, das finde ich ganz wichtig. Wobei der Zufall ja zunehmend wegorganisiert wird. Das hängt damit zusammen, dass wir viel ja auch pauschal reisen und alles geplant ist. Aber ich finde es ganz wichtig.
Sie haben die Gesellschaft angesprochen. Ein Thema, was beim Reisen natürlich auch immer wieder auftaucht, ist das Hinterfragen von Emissionen. Machen Sie sich darüber Gedanken?
Aber natürlich. Also ich glaube, dass das Reisen heute mit dem Reisen vor 20, 50, sowieso vor 100 Jahren überhaupt nicht vergleichbar ist. Es ist auch nicht dieselbe Aufbruchsstimmung. Die Welt ist erobert, die Welt ist vermessen, die Welt ist erschlossen. Und es ist ein bisschen so ein romantisches ein Reststückchen, so, da muss es noch Flecken geben, die nicht zu entdecken sind, die gibt es auch. Das ist dann was so für Pioniere, aber nicht für die Durchschnittsreisenden. Und ich finde es auch angemessen, sich zu überlegen, welche Spuren man hinterlässt, wenn man sich so durch die Welt bewegt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass über weite Strecken Menschen vom Tourismus leben. Das heißt, in anderen Ländern leben Menschen davon, dass wir sie besuchen. Diese Sache ist ein, ich würde mal sagen, ein Dilemma, das man wirklich nicht lösen kann. Bloß vergessen dürfen wir nicht, dass wir natürlich auch Fußabdrücke hinterlassen, wenn wir den ganzen Tag am Computer sitzen und oder am Handy und Katzenvideos verschicken. Ja, ja, da geht auch Energie drauf.
Da haben Sie eine beeindruckende Zahl, die Sie zitieren, aus dem Le Monde Diplomatique. Ein Influencer mit 3 Millionen Followern auf YouTube, Instagram und TikTok erzeugt im Schnitt 1072 Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht 481 Hin- und Rückflügen zwischen Paris und New York. Also das ist dann schon auch eine Nummer, über die sich vielleicht mancher keine Gedanken macht.
Also ich glaube, dass das wirklich bedenkenswert ist, um das Allerwenigste zu sagen. Dazu kommt natürlich noch, dass wir unseren Urlaub, unsere Reisen dann natürlich auch nochmal anreichern durch etwas, was wir früher so nicht gemacht haben, durch eine permanente, simultane Berichterstattung. Das heißt, wir halten das Handy hoch und verschicken sofort dieses Bild und sagen, hallo Nicole, ich bin gerade am Eiffelturm oder ich bin bei den Pyramiden. Und das erzeugt, verbraucht nicht nur Energie, es erzeugt natürlich auch Stress, weil man sich dann fragt, wo sind wir eigentlich gerade?
Wie gehen Sie denn vor? Machen Sie sich währenddessen Notizen?
Nein, ich mache keine Notizen und ich mache auch selten Fotos, wobei ich überhaupt keine Gegnerin des Fotografierens bin. Ich verlasse mich auf mein gutes Gedächtnis und ich mache das dann meistens abends, wenn ich dann im Hotel bin oder so. Ich hatte mir mal so ein Spiel ausgedacht, das super gut funktioniert. Setz dich abends hin. Reisetagebuch ist ja auch anstrengend. Und immer, jeden Tag, nee. Aber ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, welches Bild des Tages hat dich am meisten beeindruckt? Welche Szene? Welches atmosphärische, welcher Eindruck? Und habe dann nach am Ende der Reise, das waren dann 2-3 Monate, habe ich jeden Tag ein Bild des Tages. Das ist nicht fotografiert, das ist niedergeschrieben. Und immer wenn ich dieses Bild des Tages lese, sehe ich dieses Erlebnis, diese Szene lebhaft vor mir. Also das ist ein Prinzip, das mir unheimlich geholfen hat, auch später daraus Literatur zu machen.
Felicitas Hoppe heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wenn Sie jetzt nur noch ein Land bereisen könnten, welches würden Sie denn da wählen?
Oh, da komme ich wirklich in große Not. Ich glaube, da würde ich zu Hause bleiben.
Ja?
Ja, also so nach dem Motto nur eins, das käme mir regelrecht ungerecht vor. Also daran sehen Sie, dass ich eigentlich kein Sehnsuchtsland habe und dass ich auch keine Listenreisende bin, ja, die sagt, oh Gott, also bevor ich sterbe, muss dieses Land noch sein. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich möchte zum Mond. Wir könnten ja auch mal ausweichen und sagen, es gibt ja irgendwie auch noch Außerplanetarisches. Nein, kann ich mich nicht festlegen.
Freuen Sie sich dann, wenn Sie unterwegs sind, schon immer auf zu Hause?
Ja, also das war von Anfang an so. Das ist stabil und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Tick von mir, dass ich irgendwann gedacht habe, weil ich ja eigentlich Stubenhockerin bin oder war, gedacht habe, ja Moment mal, aber zu Hause ist es eigentlich nur schön, wenn man es verlässt. Und um nach Hause kommen zu können, muss ich verdammt nochmal aufbrechen. Und das hilft mir dann während der ganzen Reise. Und immer, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, in Not, ich meine, auf meiner Containerreise, da gab es schon harte Strecken, Schwierigkeiten. Und dann habe ich mir immer gesagt, wenn du wieder zu Hause bist, wird das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und diese Vorstellung, davon sprechen zu können, wenn ich im Warmen sitze und wieder zu Hause bin, die war, hatte immer was Tröstliches und hat den Reisegenuss gesteigert. Aber der Koffer kommt auf dem Band, ich fahre nach Hause, ich trage den Koffer in meine Wohnung, ich bin wieder da. Es gibt nichts Schöneres.
Ja, Sie haben das Spartanische gerade angesprochen bei der Containerreise. Gab es auch mal eine ganz besonders opulente Reise?
Es gab Opulentreisen im Sinne des Eingeladenwerdens. Ich weiß noch, wie ich mal mit dem Goethe-Institut, glaube ich, auf einer großen Indien-Tournee war, über 6 Wochen und noch 2 Wochen Pakistan. Das war sehr luxuriös von den Unterbringungen her. Und ich glaube, ich hatte sogar einen Fahrer oder so. Und damit hatte ich Schwierigkeiten. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass mir das eigentlich nicht passte. Weil ich merkte, dass ich nicht daran gewöhnt bin, hinten in einem Auto zu sitzen und jemandem zu sagen, wohin wir jetzt fahren sollen. Das war eine Rolle, in der ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Also Luxus ist was sehr Ambivalentes und ich glaube, auch der Luxus eines Kreuzfahrtschiffes, der mich wirklich nicht lockt, ist so, es irgendwie stimmen die Proportionen nicht.
Ja, die SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben uns auch aus Thalheim, zum Beispiel Peter Seemüller. Und der ist zurückgekommen von einer 4,5-jährigen Vollzeitreise mit Auto und Hund durch Europa. Vorher ist er auch schon viel gereist. Und also er schreibt ganz viel, aber ich will einfach mal zitieren, dass er sagt, also ich habe in vielen Gesprächen mit den Menschen erfahren, dass auch die auf ihren Reisen durch Deutschland ebenfalls eine solche Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft erlebt haben. Ich glaube, wir in Deutschland sind uns darüber gar nicht bewusst. Und Hinweis auf das oder das ist doch gefährlich, kann ich kein einziges Mal bestätigen. Klar muss man aufpassen, aber die Menschen sind viel besser, als wir es durch Hörensagen mitgeteilt bekommen. Ist das auch ein Fazit, was Sie haben?
Ja, ich würde auch das unterschreiben, wie das vorhin mit dem sich treiben lassen. Das eine ist ja so, wenn man die Welt nur durch die Medien kennt, wir können ja die Welt besuchen durch das Internet, durch Filme, durch Dokus, gar kein Problem. Aber diese Medien bauen eben auch so eine Schwelle auf und die sind natürlich auch absolut manipulativ. Dann sehe ich irgendwas, das sogenannte Krisengebiet, da ist dann gefährlich. Das heißt, der mediale Zugang zur Welt, der schürt auch Ängste. Und über die muss ich dann wieder rüber und sagen, ich schaue mir das mal selber an. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, sich in Gefahr zu begeben, aber zu sagen, da draußen kannst du dich auch alleine bewegen. Der andere Punkt, der sehr interessant ist, ist das Selbstbild. Also, dass wir dann denken, die Menschen woanders sind netter, die Deutschen sind alle missmutig, was in Teilen ja leider auch stimmt. Aber natürlich kann man diese Erfahrung hier auch machen. Und ich sag mal so, ich reise ja auch innerhalb Deutschlands und bin dann dort zu Gast und ich lebe in Berlin, aber ich reise natürlich auch in die sogenannte Provinz und man erlebt die tollsten Sachen, aber man muss da halt hingehen.
Was macht das Reisen mit uns? Wir sprechen heute Vormittag darüber mit Felicitas Hoppe. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Thomas zum Beispiel fragt per Mail ins Studio und sagt, ja, lernen wir beim Reisen nicht eher in die Tiefen der eigenen Welt zu blicken? Ist nicht das das Faszinierende? Was sagen Sie?
Ja, natürlich. Also ich sage mal so, was mich immer gestört hat, ist diese Trennung zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Und ich glaube, dass man jetzt nicht sagen kann, ich reise, um fremde Länder zu sehen oder ich reise, um mich selbst zu finden. Das sind ja so 2 Programme, die man dann gerne trennt. Und ich glaube, dass eins das andere bedingt. Also ich lerne mich selber ja besser kennen, weil ich das andere betrachte. Und für die Literatur gilt eben genau dasselbe. Wenn ich nicht die Außenwelt mir betrachte, dann ist in meiner Innenwelt auch nichts drin. Also von nichts kommt nichts, hätte ich jetzt fast mal gesagt. Und deshalb stimme ich dem zu. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also für mich ist so, ich würde jetzt nie sagen, ich fahre in die Wüste, um mich selbst zu finden. Das gibt ja so Vorstellungen der Selbstfindung in der Ferne. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, dass Reisen anstrengend ist und dass man dafür viele Fähigkeiten mitbringen muss, gerade wenn man eher so extreme Reisen macht. Und da sollte man schon auch in sich gefestigt sein. Also früher war ich ein bisschen provokativ, habe gesagt, wer sich selber sucht, soll lieber zu Hause bleiben. Das würde ich heute nicht mehr so sagen.
Weil Sie die Fähigkeiten gerade ansprechen, was ist denn besonders wichtig, was hilft?
Also ich glaube, natürlich braucht man eine Art von Grundkonstitution, also eine Form von Grundgesundheit, es sei denn, man fährt in die Kur. Aber nicht allzu empfindlich sein und eine gewisse Robustheit, und das meint nicht nur den Körper oder das Essen und diese Dinge, sondern auch eine gewisse Robustheit in den Begegnungen. Also so, dass man sagt, ich erwarte nicht, dass meine Erwartungen jetzt alle erfüllt werden. Ich glaube, man braucht Ausdauer. Wenn ich als Beispiel die Containerschiffreise nehme, 4 Monate, was man da zum Beispiel brauchte, und das kennen Gruppenreisende, glaube ich, sehr gut, da braucht man unheimlich große soziale Kompetenzen. Ich saß ja auf diesem Schiff, das eigentlich eher wie ein Gefängnis oder wie ein Kloster ist, da sitzt jeder in seiner Kabine, und habe mit anderen Reisenden, die ich mir nicht ausgesucht habe, habe ich 3-mal am Tag eine Mahlzeit eingenommen, und das über Wochen. Und da lernt man einander verdammt gut kennen. Und wenn man da nicht die Fähigkeit hat, irgendwie auch von sich selber Abstand zu nehmen und sozial mit denen umzugehen, genauso mit der Mannschaft, dann ist man echt verraten und verkauft. Also ich meine, dann steigt man besser aus.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber das waren durchaus schräge Typen, denen Sie dort begegnet sind. Also das ist dann auch nicht so einfach. Und auch vielleicht von den eigenen Ritualen Abstand zu nehmen. Also der eine braucht seinen Espresso am Morgen und braucht dann noch das hartgekochte Ei. Von solchen Dingen muss man sich verabschieden, oder?
Also es ist ja in gewisser Weise eine Zwangsgemeinschaft. Ich würde sie nicht als Notgemeinschaft bezeichnen. Man hat uns ja nicht gezwungen. Ich würde jetzt auch übertreiben, wenn ich sage, es ist ein bisschen wie Dschungelcamp. Aber es gibt so Momente, wo man sagt, wieso tue ich mir das eigentlich an? Aber zwischenmenschlich war das eine unglaublich tolle Schule, durch die ich da gegangen bin. Und ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe.
Was macht das Reisen mit uns? Reiseschriftstellerin Felicitas Hoppe heute Vormittag bei uns. Michael merkt an per Mail ins Studio, ja, es gibt Leute, die ein Jahr oder mehr auf Reisen gehen können, aber für die wenigsten ist es natürlich finanziell möglich oder sich auch von der Arbeit frei zu machen. Daher kann man ganz gut reden wie der Studiogast. Ja, das kann natürlich nicht jeder. Das ist ja etwas, sie haben ihr Hobby zum Beruf machen können.
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das stimmt so nicht ganz, denn ich verdiene natürlich auf diesen Reisen mein Geld. Ich halte Vorträge, ich mache Lesungen. Die Containerschiffreise ist jetzt eine Ausnahme, die war dann der Grund dafür, auf diese Schiene zu kommen. Aber ich arbeite eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Das sind jetzt keine Vergnügungsreisen, aber ich stimme insofern voll zu. Ich weiß ja genau, wie teuer die Containerschiffreise war, die sich nur amortisiert hat, weil ich Berichte darüber geschrieben habe. So dass ich das hinterher wieder reinholen konnte. Und da ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich der Zeitfaktor. Die meisten von uns haben dann vielleicht einen 9-to-5-Job und können natürlich jetzt nicht 4 Monate wegfahren. Und hier trifft genau das zu. Der Durchschnittscontainerschiffreisende ist zwischen 70 und 80 Jahre alt. Wenn man jung ist und Zeit hat, hat man kein Geld. Wenn man dann Geld hat, hat man keine Zeit. Und wenn man dann so alt ist, nimmt einen das Schiff vielleicht auch nicht mehr mit. Es gibt ja auch Altersgrenzen. Frachtschiffreisen gibt's immer noch. Und heute sind die natürlich auch aus politischen Gründen. Wir leben ja im Moment in einer Zeit, wo ich nicht unbedingt empfehlen würde, ein Frachtschiff zu besteigen. Denn Frachtschiffe fahren Handelsrouten und sind daran gebunden. Die Straße, genau. Und das ist nicht ohne Risiko, war es damals übrigens auch nicht. Also ja, da muss man wirklich abwägen, will ich oder will ich nicht. Aber den Frachtschifftourismus gibt es nach wie vor.
Sie haben das zusammengefasst in einem Buch, Pigafetta, kann man nachlesen. Und das ist dann kein klassischer Reisebericht, das muss man vielleicht dazu sagen.
Nein, Pigafetta ist ein kleiner Roman. Pigafetta war übrigens der Chronist auf den Schiffen Magellans, der als erster die Erde umsegelte, also zu Beginn des 16. Jahrhunderts, mein Reisepatron. Das ist ein ziemlich schräger Roman geworden. Und was da drin steht, klingt so ein bisschen erfunden, aber ich darf den Leserinnen und Lesern verraten, alles, was da drin steht, ist wahr.
Sie gehen dann auch auf Reisen mit Büchern. Sie haben dann nochmal gelesen aus In 80 Tagen um die Welt. Was war das für eine Veranstaltung?
Ich bin nach Reiseklassikern gefragt worden und habe mir dann dieses Jules Verne-Buch nochmal in die Hand genommen. Und das ist sehr, sehr faszinierend. Also man liebt es von der ersten bis zur letzten Seite. Hier geht es ja um eine Wette, weil Phileas Fogg, der um sein Geld wettet, sagt, ich schaff's in 80 Tagen, um die Welt zu reisen. Und das hat mich deshalb fasziniert, weil wir hier genau zwei Reisetypen haben. Der wettet, ist ein Sportler gewissermaßen, den die Welt nicht interessiert, sondern die Wette. Er will beweisen, dass er's schafft, und sein Diener mit dem tollen Namen Passepartout, der ihn begleitet, der findet das super, endlich mal was zu sehen zu bekommen. Das ist natürlich ein Reisestil, der noch sehr stark vom Kolonialismus geprägt ist. Das ist der klassische Engländer, wie er im Buche steht, der da reist. Und was mir aufgefallen ist bei der Lektüre, ist, wie stark unser Reisen, und zwar bis ins 21. Jahrhundert, von den uralten Bildern geprägt ist, die unsere Sehnsucht bis heute triggern. Und die sind sehr, sehr stark mit unserer Kolonialgeschichte verbunden.
Zum Beispiel?
Bis hin zu den herrlichen Märkten in Marokko oder der Vorstellung, auf dem Kamel durch die Wüste zu reisen. Auch die Idee des Luxushotels, der Kreuzfahrt, das geht alles auf diese Bilder der großen Reisen zurück, wo es doch noch eine ganz klare Klassengesellschaft gab, die dieses Privilegium genoss. Und in Zeiten des der Massendemokratie und des Massentourismus wird die Welt halt ziemlich eng. Und ich glaube, unser Bewusstsein dafür, dass wir doch ziemlich überfüllt durch die Welt reisen, und ich klopfe mir natürlich an die eigene Brust, ich meine ja damit mich selber, das bedeutet auch, dass wir, glaube ich, schon diese Dinge und Reisemodelle auch überdenken müssen.
Felicitas Hoppe ist bei uns in SWRs Leute. Wir sprechen übers Reisen, was das Reisen mit uns macht, und Sie unterscheiden in Erlebnis- und Ergebnisreisende. Ist das so Ihr Fazit, zu dem Sie kommen?
Ja, also ich meine, wenn man in Typen unterteilen wollte, was natürlich eigentlich nie so richtig geht, denke ich schon, dass es Leute gibt, die auf Ergebnisse aus sind. Das sind so Weltensammler, also die mit den großen Karten in ihrem Zimmer, wo sie dann auch mit so kleinen Fähnchen abstecken, wo sie überall waren. Und dann gibt es diejenigen, was hier auch von den Hörerinnen und Hörern betont wird, die dann sagen, da habe ich ein Erlebnis gehabt, das habe ich nur dank des Zufalls gehabt, oder so, die eigentlich darauf aus sind, etwas Schönes zu erleben, sich wohlzufühlen und nicht zu sagen, ich hake das jetzt ab. Andererseits glaube ich, dass wir, egal ob wir Erlebnis- oder Ergebnisreisende sind, alle sehr geprägt sind von Reisemustern. Also wir denken ja immer, das ist jetzt meine ganz eigene Reise. Und im Grunde folgt das den Reisen, die viele andere ja eigentlich auch schon vor uns gemacht haben. Und so diese Idee, das mache ich ganz allein, die erfüllt sich nicht. Also es ist eine Art Reisekanon. Ich erinnere mich noch an diese Kulturreisen früher mit Freunden, was ich unheimlich anstrengend fand. An jeder Kirche musste man dann anhalten und da reingehen. Und dann hatte man die Liste der Sehenswürdigkeiten absolviert. Das ist dann das Kulturprogramm, das sogenannte gute Reisen, das richtige Reisen, das gehobene Reisen. Und dann gab es Orte, die waren nicht sehenswürdig. Und das zu entscheiden, was ist eigentlich für mich sehenswert oder sehenswürdig? Ich meine schon das Wort Sehenswürdigkeit ist doch sehr bemerkenswert. Das heißt, da plädiere ich schon auch für so eine Art Emanzipation. Aber man darf ja nicht vergessen, wir kommen dann nach Hause und dann sagen die, wie, du bist da und da gewesen und hast nicht mal das und das gesehen. Sagen wir mal, in Ägypten gewesen zu sein und nicht bei den Pyramiden, das ist ein No-Go. Und davon würde ich mich dann doch befreien.
Weil Sie gerade die Gruppenreisen erwähnt haben. Reisen Sie lieber allein oder in der Gruppe?
Naja, das hängt davon ab, wie die Auftragslage ist. Ich bin im Jahr 2000 mal mit über 100 Schriftstellern aus ganz Europa in 6 Wochen von Lissabon nach Moskau gereist.
Im Zug war das, glaube ich.
Mit einem Sonderzug. Das war so eine Art Europa-Event. Damals glaubte man tatsächlich noch an Europa. Es war eine irre Reise. Das war eine organisierte Auftrags- und Arbeitsreise. Wir mussten da sehr viel arbeiten. Also da muss ich schon sagen, da muss man, wenn ich nicht durch die Containerfahrt so gut sozial trainiert gewesen wäre, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Aber im Prinzip reise ich sehr gern alleine.
Das ist schön. Weil die Begegnungen anders sind?
Die Begegnungen sind anders, weil man auch viel stärker auf diejenigen angewiesen ist, die noch da sind. Wenn ich eine Partnerin, einen Partner habe oder 2, 3 und die sind dabei, kann ich mich so immer in meine Peer Group zurückziehen. Da bin ich in Sicherheit. Wenn ich niemanden habe, nehme ich viel schneller Kontakt auf. Andererseits hat man auch niemanden, mit dem man seine Erinnerungen teilen kann. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und da irgendwas erzähle, dann kann ich ja was erfinden. Ich mag das ja sehr, Leuten zuzuhören, die gemeinsam auf Reisen waren, weil die sich ständig widersprechen. Ja. Nee, das war nicht so, du hattest da und ja, aber das ist ein Thema für sich. Wie erinnert man eigentlich Reisen?
Bei Ihnen fällt auf, dass Sie zu Sagen, zu Geschichten, zu Märchen eine besondere Verbindung haben. Zu lesen war dann, Pinocchio ist Ihre Lieblingsfigur. Wie kommt denn das?
Naja, wenn man es genau nimmt, ist Pinocchio natürlich auch eine Reisegeschichte. Das ist aber die Reise eines Lebens und der kommt gewissermaßen von einem Abenteuer ins nächste oder er stolpert von einem Abenteuer ins nächste. Er weiß nie, was kommt. Ihm passieren unheimlich viele schlimme Dinge und diese Wechselfälle und dieses Versuchen auch mit dem Schlimmen etwas Gutes zu machen und das alles zu überstehen, das ist ein Lebensprogramm, das mich total fasziniert und das, von dem ich glaube, dass es auch unserem Leben entspricht, ja.
Wobei ja Pinocchio zugeschrieben wird, nicht immer die Wahrheit zu sagen.
Ja, aber das ist so, wie das eben ist mit den Klischees, Lüge, lange Nase etc. Wenn man sich den Pinocchio mal genau anguckt, der lügt eigentlich immer nur aus Not. Der lügt nur, wenn er in Not gerät und eigentlich ist er ziemlich mutig. Und vor allen Dingen, wie gesagt, er merkt selber und alle anderen merken es auch. Also Pinocchio ist kein Täuschungslügner. Auch kein Betrüger.
Felicitas Hoppe heute Vormittag bei uns in SWRs Leute. Wir haben schon erfahren, Sie sind in Hameln geboren. Rattenfänger hat viel mit Ihnen zu tun. Diese Geschichte, Pinocchio, eine Ihrer Lieblingsfiguren. Und dann gibt es auch noch den Teil auf Kanonenkugeln reiten. Das ist auch eine Lesung, die Sie gemacht haben. Hat dann mit dem Lügenbaron Münchhausen zu tun. Erzählen Sie mal.
Ja, genau wie Pinocchio, der ja am Ende seinen Vater dann im Bauch eines Haifisches wiederfindet, also eine Jonah-Figur eigentlich, ist auch dieser Lügenbaron, was ich lange Zeit nicht wusste, eben ein großer Reisender. Es gibt ja ein historisches Vorbild, der hatte lange in Russland gelebt und dann diese Geschichten erfunden. Die sind aber alle grundiert von wirklichen Erlebnissen und die hat er dann mit den Mitteln der Fantasie, kann man so sagen, überhöht. Aber in dieser Ironie liegt natürlich auch eine Wirklichkeitsbeschreibung. Und die Kanonenkugeln, die Sie erwähnen, das ist natürlich eine der tollsten Geschichten. Ja, der Baron fliegt auf einer Kanonenkugel ins feindliche Lager und merkt dann, das geht jetzt irgendwie nicht gut aus und springt dann von der einen Kugel also auf eine andere, die dann in Gegenrichtung fliegt, um wieder zu entkommen. Er zieht sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf, er reitet durch den Schnee und am nächsten Morgen ist der Schnee geschmolzen, sein Pferd hängt an der Kirchturmspitze. Das ist ein historischer Fall, der beschreibt, wie das Leben Reisegeschichten schreibt. Und natürlich hat der dann sehr zu seinem eigenen Ärger diesen Namen der Lügenbaron bekommen. Und ich glaube, die Lüge, auch wie bei Pinocchio, ist etwas, was Reiseschriftstellern überhaupt ja sowieso anhängt. Ne, ihr seid da hingefahren, ihr habt irgendwas gesehen, dann bringt ihr das mit und dann erzählt ihr darüber, stimmt das eigentlich? Und dann kann ich nur sagen, in vielen Fällen stimmt es auch tatsächlich nicht. Und deshalb empfehle ich ja, macht euch selber auf Reisen, wohl wissend, dass das ein Privileg ist, nicht jeder kann es sich leisten. Und B, nehmt doch mal irgendein Buch mit, das irgendwo spielt und lest es da mal an
das
den Ort,
ja,
wo das spielt. Und dann werdet ihr herausfinden, ja, was diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen euch da erzählt haben. Also nicht nur im Kopf mit dem Buch reisen, sondern das Buch mitnehmen und vor Ort mal checken, was da passiert. Und das finde ich toll, denn dann wird man auch erkennen, was der Unterschied zwischen einer echten und einer Kopf- und literarischen Reise ist. Und man wird sehen, dass beide ihre Reize haben und dass sie eigentlich auch nicht in Konkurrenz stehen. Und dass der Schriftsteller auch nicht die Pflicht hat, alles so zu erzählen, wie es da ist. Dafür haben wir Gott sei Dank den guten Journalismus.
Sind Sie denn manchmal noch in diesen Städten jetzt, wo Sie geboren sind, in Hameln, Geschichte Rattenfänger, dann Bodenwerder, die Geschichte des Lügenbarons?
Ja, damit sprechen Sie etwas an, was zum Reisen ja auch gehört. Und das ist die Lebensreise und mit der Lebensreise verbunden. Ich bin jetzt ja auch schon in etwas vorgerückterem Alter. Und da fängt man an, in die Vergangenheit zu reisen. Das ist ja so. Und ich glaube, da geht es Hörerinnen und Hörern nicht anders, dass man sagt, ich möchte eigentlich noch mal bestimmte Orte aufsuchen. Sie haben vorhin gefragt, wo würden Sie noch gerne hin? Und mir fiel nichts ein. vielleicht möchte ich ja auch an die Orte zurück, von denen oder aus denen ich komme. Und auch da ändert sich dann der Blick und es sieht dann doch alles ein bisschen anders aus. Wir kennen das ja, in der Kindheit war ja alles groß. Wenn ich jetzt mein Geburtshaus, das es wirklich noch gibt, in Hameln, in der Deisterstraße 48 steht dieses Haus, ich bin eine Hausgeburt, übrigens nicht nur ein Stubenhocker, sondern auch eine Hausgeburt, da steht dieses Haus. Und wenn ich da vorbeigehe, was ich mache, wenn ich in Hameln bin und diesen Garten sehe, denke ich, mein Gott, ist das klein, ist alles so klein.
Der Blick, die Perspektive verändert sich.
Alles verändert sich und das zeigt eben, wie relativ das Reisen ist und zeigt was anderes. Es lohnt sich immer, Reisen zu wiederholen und an ein und denselben Ort mehrmals zu reisen, denn er ist nie derselbe, er ist immer anders.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.